Der Predigttext heute, den findet ihr im 1. Johannes 5, 1 bis 12. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus. Nicht nur im Wasser, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der das bezeugt. Denn der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind es, die Zeugnis geben im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis geben auf der Erde. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, dann ist Gottes Zeugnis noch größer. Denn Gottes Zeugnis ist das, das er von seinem Sohn bezeugt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Denn er hat nicht an das Zeugnis geglaubt, das Gott von seinem Sohn bezeugt hat. Und das ist das Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich, dass du in deinem Wort das Schweigen gebrochen hast, dass du uns hier und jetzt begegnen möchtest in deinem Wort. Und um dieses Wunder möchten wir dich nun bitten im Namen von Jesus Christus, deinem Sohn, unserem Herrn. Amen. Aus christlicher Perspektive verbindet man Advent ja am ehesten mit dem Kommen von Gottes Sohn Jesus Christus. Advent bedeutet kommen und wir bereiten uns vor auf das Kommen Gottes als Mensch in Jesus Christus. Das feiern wir an Weihnachten. Als zweites fällt einem vermutlich das zweite Kommen von Jesus Christus ein. Der Engel sagt an Himmelfahrt, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, der wird so wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt auffahren sehen. Wenn es im Advent also primär um diese beiden Kommen geht, ist es vielleicht überraschend, dass die Bibel hier in diesem Abschnitt zwei ganz andere Verbindungen zum Kommen des Herrn Jesus hergestellt hat. Schaut euch nochmal Vers 6 an. In Vers 6 heißt es, dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Jesus Christus, nicht nur im Wasser, sondern im Wasser und im Blut. Jesus ist durch oder im Wasser und im Blut gekommen. Das Blut scheint eine besondere Bedeutung zu erfahren, wenn Johannes sagt, nicht nur im Wasser, auch im Blut. Aber natürlich fragt man sich, was Johannes mit diesen beiden Begriffen verbindet. Blut ist, glaube ich, noch relativ klar. Das deutet mit Sicherheit auf den Tod von Jesus hin. Wasser, um eine lange Diskussion der Möglichkeiten abzukürzen, weist am wahrscheinlichsten auf die Taufe von Jesus Christus hin. Wenn jemand anderer Meinung ist, dürft ihr mir das gerne nach dem Gottesdienst sagen. Aber daran, an diese Frage, was Johannes mit diesen beiden Begriffen verbindet, schließt sich natürlich sofort eine weitere Frage an, nämlich inwiefern das Wasser und das Blut ein Kommen von Jesus Christus darstellt. Aber wenn man den Zusammenhang betrachtet, ist es vermutlich am besten, wenn man sein Kommen als seine öffentliche Präsentation darstellt, als öffentliche Präsentation des Sohnes Gottes, vielleicht auch als Einsetzung des Sohnes Gottes. Um diesen Glauben an den Sohn Gottes geht es ja in Vers 5. Wenn man also die Bedeutung des Advents, und Advent bedeutet ja kommen, wie gesagt, wenn man diese Bedeutung um eine zusätzliche Note bereichern möchte, dann dadurch, dass man nicht nur an seine Menschwerdung und seine Wiederkunft denkt, sondern dazwischen an die zwei Meilensteine seiner Taufe und seines Todes. Für diese beiden Momente ist Jesus Mensch geworden. Und aufgrund dieser beiden wird er auch als Sohn Gottes in Herrlichkeit wiederkommen. Diese Überlegungen sind der Einstieg in das eigentliche Thema heute, denn es geht ja, wie wir vorhin anschaulich gesehen haben, um den Glauben als Schlüssel zum Sieg. Und der wesentliche Punkt heute ist folgender: Der Glaube an diesen Jesus Christus, der da gekommen ist, im Wasser und im Blut, der Glaube an diesen Jesus Christus ist der Erfolgsgarant für unser Leben. Oder wie Johannes in Vers 4 und 5 gleich zweimal betont, der Glaube an Jesus als Sohn Gottes, der ist es, der die Welt überwindet. Der Glaube an Jesus als Sohn Gottes überwindet die Welt. Wenn du dich also vielleicht manchmal machtlos fühlst, den globalen Entwicklungen und den politischen Entwicklungen, Entscheidungen hilflos ausgeliefert, diese Entwicklungen und Entscheidungen, die ja in solch unfassbarem Tempo auf uns hereinprasseln, die auch nicht immer Sinn zu ergeben scheinen, dann ist der Glaube an Jesus der Schlüssel, wie du den Kopf über Wasser behältst, wie du nicht untergehst, sondern wie du überwindest. Unser Glaube, sagt Johannes, hat die Welt überwunden. Wenn also dieser Glaube von solch zentraler Bedeutung für ein erfolgreiches Leben ist, wenn Glaube so stark ist, dass er die Welt überwinden kann, dann sollten wir uns genauer anschauen, was die Bibel mit dieser Aussage meint. Die erste Frage, die wir uns stellen sollten, lautet: Was bedeutet es eigentlich, die Welt zu überwinden? Was bedeutet es, die Welt zu überwinden? Dazu gibt uns der Abschnitt heute drei Hinweise. Zwei am Anfang, aber wir beginnen mit dem dritten am Ende. Das aus zwei Gründen. Einerseits erscheint mir dieser dritte Grund etwas offensichtlicher, ist ein guter Einstiegspunkt für die anderen beiden. Andererseits ist es auch besser, auf einer positiven Note zu schließen, und diese ersten beiden am Anfang sind dazu besser geeignet. Die erste Antwort also auf unsere Frage finden wir am Ende, und zwar im zweiten Teil von Vers 10. Schaut euch das nochmal an. Dort beschreibt der Apostel Johannes den Sieg des Glaubens durch sein Gegenteil, indem er sagt: Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Denn er hat nicht an das Zeugnis geglaubt, das Gott von seinem Sohn bezeugt hat. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht. Und an dieser Stelle erkennt man vielleicht, warum sich dieser Grund als sehr offensichtlich ergibt. Er stellt die Verbindung zwischen Glauben und Lüge da. Ja, wenn man meint, dass uns jemand einen Bären aufbinden will, und wenn man ihm sagt, das glaube ich ja nie im Leben, dann oute ich den anderen als Lügner. Ja, das ist zunächst mal völlig unabhängig davon, ob der andere vielleicht doch recht haben könnte. Aber Johannes sagt, wenn wir Gott nicht glauben, machen wir genau das Gleiche mit ihm. Man macht Gott zum Lügner, wenn man nicht glaubt, dass er Jesus als Christus und als Sohn Gottes offenbart hat. Man macht Gott zum Lügner. Und an dieser Negativdarstellung erkennt man, warum der Glaube die Welt überwindet. Weil im Glauben Gottes Wahrheit den Sieg davon trägt. Und das ist der erste Punkt. Im Glauben siegt Gottes Wahrheit über die Lügen der Welt. Die vornehmlichste Lüge heutzutage lautet wahrscheinlich, dass es überhaupt keine Wahrheit gibt. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine, sagt man so leicht. Wir glauben einfach das, was funktioniert, ja, was sich richtig anfühlt. Da hat jeder seine eigene Wahrheit. Aber wir als Christen sollten uns vor solchen Ausdrucksweisen hüten, weil in ihnen eine Lüge der Welt über Christus steckt. Wenn es keine Wahrheit gibt, dann hat auch Jesus Christus keine universale Bedeutung mehr. Und das ist eine glatte Lüge. Denn letztlich geht es um zwei Narrative, könnte man sagen. Hier gibt es auf der einen Seite die Erzählung der Welt über einen Gott, der weit weg ist, wenn er überhaupt existiert. Ja, ein Gott, der sich entweder nicht um uns kümmert oder dem man nicht über den Weg trauen kann. Ja, warum sonst gäbe es so viel Leid in dieser Welt? Und dieses Narrativ erzählt von einem lieblosen Universum, in dem der Fitteste dominiert. Ein Universum, in dem wir uns selbst überlassen sind, in dem wir selbst unsere Identität darin finden, dass wir unseren vermeintlichen Bedürfnissen und Vorlieben freien Lauf lassen. Ja, in diesem Universum werden Gefühle zu Göttern und Gott wird zu einem Nichts degradiert, der bestenfalls dazu da ist, dass wir uns besser fühlen. Das ist das Narrativ der Welt über Gott. Das Narrativ der Wahrheit erzählt von einem Gott, der Liebe ist. Ein Gott, dessen unfassbar große Liebe an einem unfassbar grausamen Kreuz in Vollendung offenbart wurde. Einem Gott, der uns dort vor uns selbst errettet, vor dem sicheren Tod, indem er seinen geliebten Sohn in den Tod am Kreuz schickt. Die Wahrheit ist, dass Gottes Liebe am Kreuz Feinde zu Kindern macht. Und wie? Durch diesen Glauben. Indem man ihm glaubt, dass Jesus als Christus und als Sohn Gottes kam, um die Sünden der Welt auf sich zu nehmen und uns davon zu befreien. Das ist die Wahrheit. Ohne diesen Glauben erklärt man Gott zum lieblosen Lügner. Man bleibt fest im Würgegriff der Welt. Mit diesem Glauben überwindet man diese Lügen. Und mit diesem Sieg über die Lügen geht eine völlige Neuausrichtung im Leben einher. Vers 1, jetzt springen wir an den Anfang. Vers 1 sagt, man wurde innerlich neu geboren als Kind Gottes. Und so wie Gott als Vater Liebe ist, so wird auch in unserem Leben die Lieblosigkeit durch Liebe überwunden. Das ist der zweite Punkt. Im Glauben siegt Gottes Liebe über die Lieblosigkeit der Welt. Vers 1 sagt dazu zuerst, man wird Gott als den lieben, der uns geboren hat. Ja, als Kinder wird man seinen Vater lieben. Aber mit dieser Liebe zu ihm kommt dann auch die Liebe zu seinen anderen Kindern. Weiter in Vers 1, dort heißt es, wer den liebt, der ihn geboren hat, also Gott, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Ja, gemeint ist damit sicherlich einerseits Jesus Christus als Sohn Gottes, aber der Fokus hier, wenn wir in Vers 2 weiterlesen, der Fokus hier liegt auf der Liebe zu den christlichen Brüdern und Schwestern in der Gemeindefamilie. Ja, das sehen wir daran, wie Vers 2 fortfährt. Das heißt, daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Wenn die Wahrheit über Lüge siegt, dann siegt auch die Liebe über die Lieblosigkeit. Über das Wesen dieser Liebe haben wir uns in den letzten Wochen schon mehrfach Gedanken macht, deshalb will ich hier nur zusammenfassend sagen, dass es sich um dieselbe Liebe handelt, die Gott uns in Christus erwiesen hat. In Kapitel 3, Vers 16, also in zwei Kapitel vorher, sagt Johannes, daran haben wir die Liebe erkannt, dass der Herr Jesus sein Leben für uns gelassen hat. Auch wir sollen das Leben für unsere Brüder und Schwestern lassen. Und zwar ganz praktisch, in den alltäglichen Opfern, die man für die Gemeindefamilie bringt. Ja, man könnte das vielleicht vergleichen mit einem Steak, das man in eine richtig gute Marinade einlegt. Ja, das bringt schöne sommerliche Erinnerungen zutage. Wenn man das Fleisch lange in die Marinade einlegt, was passiert dann? Es wird zart und der Geschmack ändert sich, wird richtig gut. Und genauso ändert sich unser Leben, je mehr und je länger wir in Gottes Wahrheit getränkt werden. Der Geschmack unseres Lebens ändert sich. Das Zähe an uns verschwindet und zurück bleibt Gottes Liebe. Das war unser zweiter Punkt. Und der dritte Punkt, zurück bleibt auch der Gehorsam. Denn im Glauben siegt Gehorsam über Ungehorsam. Um Gehorsam ging es gerade schon in Vers 2, wo es hieß, daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Liebe und Gehorsam sind also im christlichen Glauben offensichtlich untrennbar miteinander verbunden. Aber Johannes entwickelt diesen Gedanken noch weiter, wenn wir uns die Verse 3 und 4 anschauen. Ich hoffe, ihr habt diesen Zettel vor euch, Verse 3 und 4. Und vielleicht nur als kurze Bemerkung, bevor wir diese beiden Verse lesen. Achtet darauf, wie die Verse 3 und 4 durch das Wörtchen denn verbunden sind. Also nicht das erste denn am Anfang von Vers 3, sondern das zweite am Anfang von Vers 4. Vers 3, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Muss man vielleicht schlucken, seine Gebote sind nicht schwer? Seine Gebote sind nicht schwer, aber hier kommt der Grund. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also der Apostel Johannes stellt die Behauptung auf, dass Gottes Gebote nicht schwer sind. Steile Behauptung, oder? Aber er sagt, sie sind nicht schwer, wenn man Gott liebt. Und am Denn in Vers 4 sehen wir, dass nun eine Begründung folgt, dieser Behauptung. Warum sind Gottes Gebote nicht schwer? Weil wir die Welt überwinden. Solange die Lügen über Gott dominieren, ist man gefangen in der Auflehnung gegen Gott. Die ganze Welt ist gefangen im Ungehorsam. Das merkt man schon daran, wenn man die Liste der 10 Gebote durchgeht und schaut, wie viele davon habe ich eigentlich schon mal gebrochen. Aber an Gottes Geboten, wenn man sie nicht von vornherein ablehnt, hält man sich, also in der Welt, nur dann, wenn es in den Kram passt. Ja, das ist die Ausgangssituation, auch unsere, und der Grund, warum man sich schwer tut mit dieser Behauptung, dass Gottes Gebote nicht schwer sind. Ja, sie erscheinen uns als Last. Man hätte sie gerne los. Je mehr man dagegen in Gottes Wahrheit mariniert, desto mehr werden Gottes Gebote nicht mehr als Last erscheinen oder als religiöse oder moralische Pflicht, sondern wir werden das Gute in ihnen erkennen. Im Gehorsam wird die Liebe Gottes in Aktion treten. Wenn also unser Herz lange genug in Liebe mariniert hat, wird in uns eine Sehnsucht danach erwachsen, Gottes Gebote auch zu tun. Sie werden nicht mehr als etwas Schweres erscheinen, das man am liebsten loswerden würde, sondern als etwas Wünschenswertes. Ja, diese Worte, diese Gebote werden süßer als Honig, sagt Psalm 119. Das heißt, auf drei Weisen überwindet der Glaube die Welt. Im Sieg der Wahrheit über die Lügen, dem Sieg der Liebe über die Lieblosigkeit und im Sieg des Gehorsams über den Ungehorsam. An diesen dreien wollen wir uns als Christen, wollen wir uns als Gemeinde messen lassen. Allerdings nicht in einem absoluten Sinn, denn wir sind ja alle noch auf dem Weg. Ja, wir machen alle Fehler. Nicht immer ist der Gesamtsieg in jedem Scharmützel des Alltags zu erkennen. Aber trotzdem wird in einem gesunden Gemeindeleben dieser Sieg, dieses Überwinden spürbar und erfahrbar werden. Dieses Leben wird anders sein als ein Leben unter dem Lügendiktat der Welt. Und vielleicht soll ich sagen, wenn ich so ein Wort wie Lügendiktat in den Mund nehme, soll ich sagen, das bedeutet nicht, dass jede Information in dieser Welt schon deshalb falsch ist, weil sie nicht von Christen stammt, sondern es geht um die Wahrheit von Jesus als Christus und als Sohn Gottes. Ja, Christen sind manchmal etwas zu offen für alternative Wahrheiten, die oft dann wieder selbst aus den Lügen der Welt bestehen. Denn nicht nur das, was im Mainstream verkündet wird, sind die Lügen der Welt. Auch das, was man auf alternativen Webseiten liest, sind allzu oft und öfter vielleicht Lügen der Welt. Und wenn man sich diesen zu sehr hingibt, sag ich mal, dann kann die eigentliche Wahrheit, für die wir einstehen sollten, in den Hintergrund treten. Ja, die Wahrheit, die wirklich zählt, ist ja, dass Jesus der Christus und der Sohn Gottes ist. Für diese Wahrheit allein stehen wir als Gemeinde und für keine andere. Das heißt, wir sollten vorsichtig sein, dass wir diesen Sieg über die Lügen nicht dahingehend verstehen, dass wir uns mit irgendwelchen Verschwörungstheorien auseinandersetzen müssen. Gut, umso wichtiger ist es, dass wir als Gemeinde klar, uns im Klaren darüber sind, warum der christliche Glaube die Welt überwindet. Und das ist unser nächster Hauptpunkt. Warum überwindet der christliche Glaube eigentlich die Welt? Jede tiefe Überzeugung kann sich schließlich zu einer mächtigen Antriebsfeder entwickeln. Warum also sollte ausgerechnet der christliche Glaube die Welt überwinden? Warum nicht irgendein anderer ernsthafter Glaube? Oder warum nicht gleich jeder? Und bei der Antwort auf diese Frage geht es im Kern um den christlichen Wahrheitsanspruch. Und die Frage, worauf eigentlich der christliche Glaube begründet ist. Vielleicht erweist es sich auch hier wieder als hilfreich, wenn wir uns dem Thema zuerst negativ nähern, nämlich mit der Frage, welcher christliche Glaube die Welt denn nicht überwindet. Und nach meiner Erfahrung hat sich der christliche Glaube immer dann als kraftlos erwiesen, wenn er in abstrakten Glaubenssätzen mündet oder in bestimmte philosophische Anschauungen deformiert wurde. Ich denke, darin liegt auch der Hauptgrund für den Mitgliederschwund in den großen Kirchen, nämlich dass dort ein christlicher Glaube vorherrscht, der nicht auf Christus fokussiert ist. Und das ist meine persönliche Erfahrung. Mein eigenes Aufwachsen, bis mich irgendwann ein Kommilitone darauf aufmerksam machte, dass ich mich nicht Christ nennen sollte, wenn ich nicht an Christus glaube, an die Person von Jesus Christus. Ich sollte mich nicht Christ nennen, wenn ich nicht an Christus glaube. Macht eigentlich Sinn. Der Punkt ist folgender. Der christliche Glaube handelt zwingend und ganz zentral von einer Person. Er handelt von Jesus. Und im Zentrum dieses Glaubens steht, wer Jesus ist und die Beziehung zu ihm. Deshalb fragt Johannes in Vers 5 rhetorisch, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Ja, wer kann die Welt überwinden, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Das ist der Glaube an eine Person, nicht an eine Sache. Und hier finden wir auch die erste Antwort, weil Jesus der Christus und der Sohn Gottes ist. Mit diesem Glauben verbindet sich die Überzeugung, dass er als Christus alle Macht im Himmel und auf Erden hat. In ihm hält alles zusammen, sagt uns die Bibel. Wenn er zurückkommt, werden sich alle Knie vor ihm beugen. Man überwindet die Welt also nicht durch abstrakte Überzeugungen oder Philosophien und nicht einmal dadurch, dass man etwas über Jesus glaubt. Wenn ich im Wasser treibe, rettet mich nicht das Wissen, dass ein Rettungsring aus stabilem, schwimmfähigem Material besteht. Gerettet werde ich auch nicht durch die Betrachtung seiner Fluglinie oder der Wasserspritzer, die bei dem Aufschlag ins Wasser. Was mich rettet, ist, dass ich ihn ergreife und mich von dem Retter an Bord ziehen lasse. Genauso bedeutet Glauben, dass ich die Macht und Identität von Jesus für mich ergreife und mich ihm anvertraue und meine Hoffnung ganz auf ihn setze. Ich kann nicht auf Distanz zu Jesus gehen, ohne dass mein Glaube schwach wird. Niemand außer ihm kann die Stürme und Wellen überwinden, die mir in dieser Welt über den Kopf zu schlagen drohen. Nichts hat die Macht. Ich muss mich dem Herrn Jesus anvertrauen, weil er Macht hat, mich in Sicherheit zu bringen und den Willen hat, mich an Land zu ziehen. Am Abend, als Jesus verraten wurde, hatte der Herr Jesus diese Worte für seine Jünger. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Unser Glaube überwindet die Welt, weil er sich an dem festhält, der die Welt schon überwunden hat. Also was macht dir gerade Angst? Du wirst diese Angst nicht überwinden, außer dass du dich dem Überwinder anvertraust, dem Herrn Jesus. Die zweite Antwort, die Johannes auf unsere Frage gibt, lautet, weil unser Glaube auf ein glaubwürdiges Zeugnis gegründet ist. Das Zeugnis von Jesus Christus ist glaubwürdig. Lesen wir ab Vers 6, die zweite Hälfte. In der ersten, die hatten wir uns schon angeschaut, ging es um Jesu Kommen in Taufe und Tod. Und dann schreibt Jesus weiter, der Geist ist es, der das bezeugt. Denn der Geist ist die Wahrheit. Und lesen wir dann noch einmal die Verse 7 und 8. Und wir notieren hier schon einmal das Denn am Anfang. Also hier folgt wieder eine Begründung oder eine Erklärung dafür, wie der Geist die Wahrheit über den Herrn Jesus bezeugt. Vers 7. Denn drei sind es, die Zeugnis geben im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis geben auf der Erde, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Vielleicht ganz kurz vorneweg, die Zahl von drei Zeugen ist wichtig, um die Glaubwürdigkeit einer Aussage zu etablieren. Also galt das damals. Aber bei beiden Dreiergruppen handelt es sich um eine Erklärung, wie der Geist als Wahrheit die Identität des Herrn Jesus bestätigt. Ja, bei der ersten Dreiergruppe im Himmel geht es eher um das immaterielle Zeugnis von Jesus in uns. Der Geist bezeugt uns, dass Gott unser liebevoller Vater ist. Der Geist bezeugt uns auch das Wort der Schrift als wahr und verlässlich. Und der Geist offenbart sich selbst durch den Heiligen Geist in uns. Offensichtlich der letzte Punkt. Bei der zweiten Dreiergruppe geht es um das materielle Zeugnis von Jesus. Hier auf der Erde, könnte man sagen. Und hier stehen zuerst mal sein Taufe und sein Blut im Vordergrund. Durch sie bezeugt Gottes auf objektive Weise in der Weltgeschichte, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Man kann die Geschichtsbücher nachschlagen. Man könnte, wenn man wollte, in der Zeit, wenn man könnte, könnte man zurückreisen in diese Momente. Da wir das noch nicht können, müssen wir uns auf die Berichterstatter, die Augenzeugen verlassen, wie es der Apostel Johannes einer war. Wir können in der Weltgeschichte Jesus Christus in seiner Taufe und seinem Tod als Sohn Gottes erfahren, erleben, kennenlernen. Und wieder bezeugt das Gottes Geist. Ja, ich denke auch interessant ist hier nochmal, dass der Geist hier als erstes genannt wird in diesem zweiten in dieser zweiten Dreiergruppe. Und ich denke, das ist der Geist in Gottes Gemeinde, ja, der uns ja mit dieser Liebe erfüllt. Oh, Entschuldigung. Und der damit auch auf beobachtbare Weise, auf erlebbare Weise die Wahrheit über Jesus bezeugt. Ja, wenn wir in die Gemeinde hineingucken, in eine gesunde Gemeinde, werden wir dort erfahren, erleben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wie? In einer Liebe, die nur von Gott kommen kann, die nicht menschlich erklärt werden kann. Diese Zeugnisse im Himmel und auf der Erde stehen für die unsichtbare und die sichtbare Erfahrbarkeit dieser Wahrheit, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wenn sie nicht erfahrbar wären, wären sie auch kein Zeugnis, also sie müssen erfahrbar sein. Und ich denke, das erleben wir hier jeden Sonntag, jedes Mal, wenn wir uns treffen. Vielleicht noch kurz ein Wort zu Vers 9. In Vers 9 ergänzt Johannes, dass jedes menschliche Zeugnis von diesem gottgegebenen Zeugnis übertroffen wird. Das heißt, die Worte, mit denen wir Jesus bezeugen, so wie ich es gerade tue, haben zwar eine gewisse Überzeugungskraft, aber wirklich plausibel, wirklich fest gegründet steht der christliche Glaube dann, wenn der Geist in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt diese Worte bezeugt. Der Geist muss in euch diese Worte bezeugen, damit ihr sie als wahr erkennt. Und wenn ihr sie jetzt gerade als wahr erkennt, dann weil der Geist in euch wirkt. Ihr erlebt gerade den Geist, wenn ihr das glaubt. Und wenn ihr nicht glaubt, dann betet doch kurz, Herr, bitte wirk in mir und zeig mir, ob das wahr ist. Der dritte Grund, warum der Glaube die Welt überwindet, besteht darin, dass dieser Glaube auf einer festen Hoffnung gegründet ist. Glaube ist auf einer festen Hoffnung gegründet. Wenn man von Hoffnung spricht, denkt man vielleicht zuerst an eine vage Möglichkeit, dass am Ende alles gut ausgehen könnte. Aber christliche Hoffnung ist was anderes. Christliche Hoffnung ist eine feste Gewissheit. Eine feste Gewissheit, dass Gott uns ewiges Leben in seinem Sohn gegeben hat. Ja, lesen wir dazu die Verse 11 und 12. Hier heißt es, das ist das Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Ja, Vergangenheitsform. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Also Frage, hast du das Leben? Hast du das Leben nicht? Die Bibel spricht bewusst in der Vergangenheitsform, weil ewiges Leben, wenn man an Jesus glaubt, nicht erst mit dem Tod beginnt. Du musst nicht erst sterben, um ewiges Leben zu erhalten. Dein Leben hört nicht auf und beginnt dann wieder, sondern Jesus selbst hat gesagt, wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stirbt. Unser Leben hört nicht auf mit dem Tod, wir haben jetzt schon ewiges Leben. Und hier heißt es, dieses Leben ist in seinem Sohn. Ja, die Bibel denkt bei ewigem Leben nicht so sehr an eine lineare Zeitschiene, die nie aufhört, sondern an einen Ort, wo du dieses ewige Leben erfährst. Es ist ein geistlicher Ort. Ewiges Leben ist in seinem Sohn. In Christus hat Gott dich schon jetzt untrennbar mit sich verbunden. Und diese Verbundenheit zum ewigen Vater in Christus, das ist das ewige Leben. Und du erlebst es schon jetzt. Es ist das Leben in Fülle, von dem Jesus spricht. Und du erlebst es schon jetzt. Und das ist ein unsichtbares Zeugnis, das der Heilige Geist dir persönlich bezeugt. Und ich denke, es ist auch für die Welt erfahrbar. Ja, es ist erfahrbar für dich, du weißt es als Christ, aber für Außenstehende ist es auch erfahrbar, weil deine Lebensweise sich verändern wird, wenn du schon im Licht des ewigen Lebens lebst. Was würde man in dieser Welt begehren, wenn man im Sohn Gottes schon mehr hat, was man sich hier erträumen könnte? In diesem ewigen Leben erfahren wir Zufriedenheit. Wir müssen nicht mehr allem hinterherrennen, was diese Welt uns vorstellt. Das entspricht den Lügen der Welt. Wir sind reicher als irgendein Mensch auf dieser Welt. Warum würde man diesen billigen Plastikerfüllungen unserer Wünsche nachrennen, wenn das Leben in Fülle in Jesus ist? Im Advent erinnern wir uns daran, dass der christliche Glaube die Welt überwindet. Der Glaube ist der Schlüssel zu einem siegreichen Leben. Aber der Glaube überwindet die Welt nicht aus eigener Kraft. Er überwindet, weil man sich dem Weltüberwinder anvertraut hat. Und je mehr man sich ihm anvertraut, umso mehr überwindet man. Und wie wir gesehen haben, ist dieser Glaube nicht unvernünftig, sondern er ist plausibel, weil Gottes Geist ein unumstößliches Zeugnis abgelegt hat. Du weißt, dass es wahr ist. Man könnte auch objektiv in der Geschichte zurückgehen und könnte herausfinden, dass es wahr ist. Man kann sich an den Johannes wenden und fragen, ob es wahr ist. Und hier schreibt er, dass es wahr ist. Und dieser Glaube überwindet auf drei Weisen. Lügen durch Wahrheit, Lieblosigkeit durch Liebe, Ungehorsam durch Gehorsam. Und zum Abschluss möchte ich dir deshalb Zeit zum Nachsinnen geben über dein eigenes Leben. Vielleicht gibt es gerade eine besondere Situation, in der Gott dich beruft, die Welt durch den Glauben an den Herrn Jesus zu überwinden. Vielleicht fallen dir Begegnungen ein, wo du Lügen mit der Wahrheit von Jesus überwinden kannst und solltest. Vielleicht Begegnungen, in denen du zur Lieblosigkeit neigen würdest und wo du mit Gottes unwiderstehlicher Liebe diese Lieblosigkeit überwindest. Aber vielleicht gibt es auch einen Bereich, wo du im eigenen Leben noch in Auflehnung verharrst und Gott gehorsamer sein möchtest. Und ich möchte dafür nun eine Zeit der Stille einlegen. Lasst uns die Folie zur Orientierung eingeblendet lassen. Und am Ende möchte ich beten. Lasst uns diese Zeit der Stille verbringen. Allmächtiger Gott, wir danken dir für das Geschenk des Glaubens. Wir danken dir, dass wir keine unnahbare, abstrakte Glaubensbasis haben, sondern dass wir an einen Menschen glauben, an Jesus Christus, den Christus und Sohn Gottes. Danke, dass er die Welt überwunden hat für uns. Danke, dass der Glaube an ihn auch uns den Sieg schenkt. Herr, du weißt, was jeder Einzelne gerade vor dich gebracht hat, wo vielleicht noch Lieblosigkeit, wo Lügen oder wo Ungehorsam noch in unserem Leben präsent sind. Schenk du uns von Neuem den Blick auf Jesus Christus und die Kraft, die daraus erwächst, dass wir die Welt auch diese Woche wieder überwinden in deiner Kraft. Hilf uns, dass wir uns nicht vom Bösen überwinden lassen, sondern das Böse mit Gutem überwinden, durch den Glauben an Jesus Christus. Und in seinem Namen beten wir. Amen.